Einen schönen guten Abend alle miteinander. Wir sind so froh, dass ihr nicht abgebogen seid zum Volksfest, sondern hier gelandet seid bei uns heute Abend. Bibellesen mit Gewinn, der dritte Teil in diesem Jahr. Bibellesen mit Gewinn, wir haben gerade nochmal reflektiert, das ist unser Anliegen, dass es uns immer mehr gelingt, die Bibel mit Gewinn zu lesen. Nicht nur aus Gewohnheit, das ist auch gut, die Bibel zu lesen aus Gewohnheit, eine gewisse Disziplin und auch eine Routine einzuüben in seinem Leben, immer wieder sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Auch darüber hinaus, dass wir sie so lesen, die Bibel, dass sie Gewinn für unser Leben hat, dass sie unser Leben prägt, unser Denken, unser Sinn verändert wird und unseren Glauben stärkt. Und dazu möchte ich am Anfang beten, dass uns das gelingt, auch heute Abend. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Danke, dass du verheißen hast, um zur Mitte zu sein, wo wir uns in deinem Namen versammeln. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist auf dein Reden zu hören. Das, was du auf dem Herzen hast, soll auf unser Herz kommen. Und wir wollen immer mehr von dir und deinem Wort erkennen, dass es uns Gewinn ist für unser Leben und dass wir immer mehr fähig werden, ein Leben zu führen, welches dir, Jesus Christus, Ehre bereitet. Dir zum Zeugnis. Amen. Und schon bist du dran, Jonas.
Bibel lesen mit Gewinn. Wenn man einen Gewinn macht, dann muss ein bisschen mehr herausspringen als das, was man vorher gehabt hat. Das macht einen Gewinn aus. Ein Mehr an dem, was vorher war. Und das hoffe ich auch, dass das in den Abenden, die wir hier miteinander verbringen, der Fall ist, dass man über das hinaus, was man überhaupt schon weiß und was einem schon bekannt ist und was man schon an Einsichten gewonnen hat, etwas darüber hinaus erfährt. Das wäre also so das Anliegen, das wir haben, wie wir lesen mit Gewinn, dass jetzt was dabei ist, was man ganz neu erfährt und wo unser Verständnis der Bibel sich dann auch erweitert. Wenn die Kraft Gottes erlebbar wird, das ist unser Thema in diesem Jahr. Wir haben heute Bergfest, der dritte Abend. Drei stehen wir noch bevor. Also wir sind in der Mitte unseres Themas angelangt. Wunder und Zeichen im Johannesevangelium. Die Kraft Gottes ist etwas Unverfügbares und so sind es auch die Wunder und die Zeichen, die wir erleben. Etwas Unverfügbares. Sie brechen in unser Leben hinein. Sie sind nicht abrufbar. Wir können nicht Wunder und Zeichen selber irgendwie hervorbringen oder Gott auch dazu zwingen, sondern die Kraft Gottes, sie wird erlebbar, indem Gott in seiner Majestät, in seiner Kraft in unser Leben hineinkommt und dort Spuren hinterlässt, die wir im Nachhinein als Zeichen, als Wunder erkennen können. 7 Wunder, 7 Zeichen werden im Johannesevangelium gezählt. Und ich habe noch einmal den Aufbau, die Kapitelübersicht mitgebracht, dass uns das nochmal klar wird, wo diese Wunder eigentlich überall berichtet werden im Johannesevangelium. Wir haben also 20 Kapitel und in der Mitte des Evangeliums, Kapitel 2 bis 12, wo die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu vor der Welt so das große Thema ist, da sind alle sämtliche Wunder und Zeichen versammelt. Also Jesus offenbart sich vor der Welt und das tut er mit Wundern und verschiedenen Reden. Und dann ist es aber vorbei. Und im zweiten Teil des Johannesevangeliums, da sind die Jünger im Mittelpunkt, die großen Abschiedsreden, ganz lange. Es geht auf die Passion zu, auf das Kreuzigungsgeschehen. Die Offenbarung vor der Welt ist sozusagen abgeschlossen. Das ist eine Verbindung der verschiedenen Zeichen und Wunder und die dazwischen gestellten Reden, die Jesus hält, die Predigten, wo diese Zeichen und Wunder auch gedeutet werden. Und vielleicht ist das auch etwas, was man in diesen Abenden, Bibel lesen mit Gewinn, vielleicht als neue Erkenntnis finden kann. All diese Wunder, diese Zeichen, die berichtet werden, die sollen unseren Glauben voranbringen, unseren Glauben stärken und in den Reden, in den Predigten, die Jesus zwischen den einzelnen Wundern erhält, da wird dieser Glaube geformt und das Wunder sozusagen erklärt für unseren Glauben. Die Herrlichkeit Jesu soll offenbar werden. Das ist das Besondere der Zeichen und Wunder Jesu. Und ich habe diese Zeichen und Wunder Jesu auch noch einmal zusammengestellt. Wie gesagt, sieben werden üblicherweise gezählt im Johannesevangelium. Zwei davon haben wir uns schon genauer angesehen. Die Wandlung von Wasser in Wein, gleich im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Und das letzte Mal war die Heilung des königlichen Beamtensohns an der Reihe Kapitel 4. Heute Abend gibt es ausnahmsweise mal 200. Also wir haben ja gesagt, ich mache so immer die Zwischenstücke, eher die Predigten, die Jesus dazwischen hält und die Wunder deutet. Dann kommen wir aber bei 6 Abenden durch die 7 Wunder gar nicht durch. Deshalb haben wir heute mal von dieser Regel abgewichen. Und es gibt also 2 Wunder. Die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda, das werde ich uns ein bisschen näher bringen und uns das anschauen. Und Jens wird dann das Speisungswunder am See Genezareth, die Brotvermehrung, im zweiten Teil anfügen. Also die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. In der nächsten Folie ist auch noch einmal als Überblick genannt, wie zwischen den Zeichen und Wundern auch die Leben Jesu hineinsprechen. Und die beiden Wunder, die wir heute hören oder über die wir uns Gedanken machen, da geht es also um die Vollmacht Jesu und vorausgehend das Gespräch mit der Frau Jakobsbrunnen über das Wasser des Lebens. Und wir werden merken, dass auch bei Wunder am Teich Bethesda das eine Rolle spielt. Das Wasser des Lebens, Teich Bethesda, da geht's, ist ja Wasser vorhanden, genügend. Und geht sozusagen noch ein bisschen, überlappt noch etwas, diese Rede über das Wasser des Lebens. Es wird sozusagen veranschaulicht, welche Vollmacht Jesus hat. Und das Wunder mit dem Wasser ist da eine Veranschaulichung. Werden wir da noch sehen. Vollmacht des Sohnes am Teich Bethesda. Wer von euch kennt Niakageme? Niakageme ist ein kleiner Ort in Uganda, Ostafrika. An der Landkarte kann man das sehen, das Horn von Afrika. Und wenn man dann so ein bisschen südlich geht, wo der gelbe Fleck ist, 18 Grad steht da an der Stelle, da ist der Ort Niakageme. Und wer kennt Festo Kibengere? Der ist hier an der Seite zu sehen, war Bischof gewesen. Um diese beiden Namen geht es jetzt als Einleitung zu unserem Wunder in Bethesda. Es war in dem kleinen Ort Niakageme, ein kleiner Ort in Ostafrika, Bischof Festo Kibengere, Sprecher von der Kirche in Uganda und ein bedeutender Evangelist. Er wurde auch der Billy Graham Afrikas genannt, war auf einer Inspektionsreise durch die Schulstränge seines Zuständigkeitsbereiches unterwegs. Er berichtet es selber in seiner Biografie. Er blieb ein paar Tage und am Sonntag hielt er Gottesdienst für die recht überschaubare Gemeinde. Ungefähr 25 Gemeindeglieder waren gekommen. Da kam auf einmal ein allen bekannter 40-jähriger Mann in das kleine Kirchlein hereingekrochen, weil er gehbehindert war und nicht laufen konnte. Während der Predigt des Bischofs begann er auf einmal zu weinen und er ruft: Ich möchte den Herrn annehmen. Einer der Gemeindeältesten reagiert spontan und antwortet: Nun, dann steh auf und nimm ihn an. Der Behinderte stand auf und war geheilt. Alle waren überrascht, am meisten der Gemeindeälteste, der das Aufstehen befohlen hatte. Als der Bischof Festo Kibengere und seine Frau weiterreisten, nahmen sie den Geheilten ein Stück im Auto auf seinem Heimweg mit und blickten ihn hinterher, wie er im Busch verschwand. Es ist ein Wunder wie im Neuen Testament, sagte Festus seiner Frau. Wir freuen uns nicht über seine geheilten Beine, denn eines Tages wird er dennoch sterben müssen, sondern über das Wunder seines neuen Lebens, das größte Wunder überhaupt. Auch heute geschehen Wunder und Zeichen. Genauso wie im Neuen Testament. Die Berichte von den Heilungen, von den Krafttaten Jesu, das sind keine Erzählungen aus längst vergangener Zeit. irgendwann mal geschehen und dann ist damit Schluss gewesen. Nein, sie ereignet sich mitten unter uns. Deshalb ist unser Thema auch brandaktuell. Wunder und Zeichen, Johannes-Evangelium, Wunder und Zeichen in unserem Leben. Weil unser Heiland aufgestanden ist und lebt, gibt es natürlich auch weiterhin besondere Taten in unserer Zeit, in unserer Welt. Bischof Festor Kivengere hat also eines ganz unverhofft erlebt und berichtet davon. Eines dieser spektakulärsten Wunder aus dem Neuen Testament, die jederzeit also wieder geschehen können und die uns deshalb auch viel zu sagen haben, ist auch das Wunder am Deich Bethesda. Der Evangelist Johannes erzählt es uns und erhebt damit die besondere Wirksamkeit Jesu, seine Verkündigung hervor. Er erzählt an dritter Stelle dieses Wunder. Er erzählt von einem Langzeitkranken, einem Dauerpatienten, der am Deich Bethesda ganz in der Nähe des Tempels von Jerusalem seine Heilung erfahren hat. Da sehen wir ein Modell vom Deich Bethesda. Vor ungefähr 100 Jahren hat man archäologisch diese Stelle ausgegraben, ganz in der Nähe des Tempels. Man kann ganz genau rekonstruieren und hat festgestellt, dass die Angaben, die der Johannes macht, sehr genau sind. Das ist überhaupt eine spannende Angelegenheit, dass der Johannes, der ja oft einmal als historisch nicht so besonders zuverlässig betrachtet wird, in seiner Überlieferung sehr genau gewesen ist und eine ungeheuer gute Arztkenntnis hatte. Der Deich Bethesda, das sind verschiedene Deiche mit Säulenhallen umgeben. Das ist ein Modell, das in einem Museum in Jerusalem zu finden ist. Im Hintergrund sieht man die Tempelmauer. Also ist es der Bereich direkt am Tempel, der hier beschrieben wird. Jesus war mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen, weil ein Fest gefeiert wurde, vermutlich eines der drei großen Wallfahrtsfeste, die mit Opfer und Gottesdienstfeiern am Tempel verbunden waren. Das Passafest, das Laubhüttenfest, das Wochenfest, das sind die drei großen Feste, die gefeiert werden. Und an einem dieser Wallfahrtsfeste war Jesus mit seinen Jüngern also auch nach Jerusalem gekommen und am Schaftor, das ist der Lieferanteneingang zum Tempel, wo die Opfertiere hineingetrieben wurden, deshalb nennt man dieses Tor Schaftor, da war eben auch ein besonderer Ort für Kranke und Behinderte. Das war sozusagen die abgewandte Seite des Tempels, nicht die Schokoladenseite, da dürfen die Kranken, die Behinderten hinkommen. Sie waren ja unrein, sie dürfen nicht in den Tempel, das hätte den Gottesdienst gestört. Da dürfen nur reine Menschen teilnehmen am Gottesdienst, also kultisch reine. Wenn man sich verunreinigt hatte, durch Berührung mit etwas Unreinem, mit Heilumgang hatte und so weiter, war man nicht berechtigt, am Gottesdienst teilzunehmen. Auch mit Kranken, wenn man Umgang hatte, war man nicht berechtigt, in den Tempel zu kommen. Und an der, am Lieferanteneingang, wo die Schafe hineingetrieben worden sind, da war dann also dieser Teich Bethesda und es waren die Kranken, die Behinderten, die Verkrüppelten, die waren dort und sie waren dort, weil sie auf Heilung hofften. Johannes berichtet im 5. Kapitel seines Evangeliums und ich lese uns diese Geschichte zunächst einmal vor nach der Bibelübersetzung Neues Leben. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Bethesda, dieses Wort, wenn man es übersetzt, heißt Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Beth ist das hebräische Wort für Haus. Und ja, diese Worterweiterung Esther kommt von Chesed, Bethesed eigentlich. Für Gnade, für Barmherzigkeit, Bethesda. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte ihn: Willst du gesund werden? Ja, ich kann nicht, sagte der Kranke. Denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Wenn ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Näher wird dieses Phänomen gar nicht erklärt im Johannesevangelium, aber anscheinend gab es ein Ereignis, wo das Wasser sich bewegte in diesem Teich und einer der Kranken, der in diesen Teich hineinkam, ist gesund geworden. Und das hat die Kranken ermutigt, sich bei diesem Teich zu lagern und zu warten, wenn das Wasser sich auf irgendeine Weise bewegt, dann kann man da gesund werden. Natürlich habe ich versucht, dieses Phänomen zu erklären. Wo kommt es her, dass sich Wasser bewegt, einfach so? Die häufigste Erklärung ist, dass es sich irgendwie um sprudelnde Quellen gehandelt haben muss. Also irgendwie heißes Wasser, wo dann auf einmal so eine Fontäne vielleicht hochkommt. Aber genaueres kann man da nicht sagen. Es gibt auch die Erklärung, ein Engel ist herabgestiegen, hat das Wasser bewegt. Also es ist eine sehr mystische Angelegenheit, die man einfach mal so stehen lassen. Aber jedenfalls, für die Kranken war das eine große Hoffnung, hier Heilung, Gesundung zu erfahren. Denn aussätzige Kranke, die eben nicht am Gottesdienst teilnehmen durften, wieder gesund waren, da mussten sie sich ja auch im Tempel zeigen, bei der Gesundheitsbehörde, bei den Priestern, das war so eingerichtet. Es gab einen Platz am Tempel, wo man seine Heilung oder wenn man von einer Krankheit eben wieder genesen war, offiziell bestätigen lassen konnte. Und dann musste man dorthin gehen und ein Priester, der sozusagen die Gesundheitsbehörde dargestellt hat, der hat es dann entsprechend laut ausgesprochen, ja, du bist geheilt, du darfst am Gottesdienst wieder teilnehmen. Deshalb war diese Behörde auch am Tempelplatz, weil man dann als erstes nach seiner Heilung eben Gott für die Heilung danken durfte und konnte und wieder am Gottesdienst teilnehmen konnte. Und deshalb ist dieser Platz, der Teich Bethesda, auch so wichtig für die Kranken, für die Aussätzigen, für diejenigen, die halt eine Langzeiterkrankung haben. Wenn sie geheilt werden, dann kann man sich das gleich bestätigen lassen beim Priester und kann am Gottesdienst wieder teilnehmen. Der Kranke, 38 Jahre lang, hat also eigentlich keine Hoffnung mehr. 38 Jahre, das ist eine unheimlich lange Zeit. Und dann sagt er zu Jesus, Herr, ich kann nicht, also ich bin ja gelähmt. Jemand, der mit einer Lähmung nichts zu tun hat, eine andere Krankheit hat, der wird auf jeden Fall schneller sein und in dem Wasser dann eintauchen können und dann ist der geheilt. Und ich liege halt nicht hier ohne Hoffnung. Jesus sagt sie, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Sie hat sich gefreut, dass sie wieder laufen kann und muss sich so vorstellen, dass er da im Bereich um den Tempel herum rumgesprungen ist und unterwegs war und damit ihn auch viele sehen und konnte natürlich dann auch in den Tempel gehen. Aber die ganze Sache hatte einen Haken. Dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat, fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Erstaunlich, Jesus ist nach diesem Zeichen, nach diesem Wunder einfach in der Festmenge untergetaucht und der Mann hat überhaupt nicht mitbekommen, mit wem es da zu tun hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Also er war gesund, er durfte wieder im Tempel, er durfte beten, er hat Gott gedankt. Und er sagte zu ihm, du bist jetzt gesund. Nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Also diese Nachfrage, die gehen mit den Geheimen mit. Und er hat sich auch mal bei der Priesterbehörde vorgestellt, hat gesagt, jetzt weiß ich es, wer es gewesen ist. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Es ist hochinteressant, dass die Heilung eigentlich vollkommen unwichtig wird im Verlauf des ganzen Berichtes. Diese Heilung ist geschehen, der Mann weiß nicht einmal, dass es Jesus gewesen ist. Und dann hat alles eigentlich nur ein Ziel, da hat jemand den Sabbat übertreten. Und das ist das eigentliche Thema von diesem Zeichen und Wunder, das da geschehen ist. Der Mann, der geheilt war, der macht genau das, was Jesus ihm aufträgt. Er nimmt seine Matte, sein Bett und geht damit in den Tempel. Und damit erlegt er natürlich Anschluss. Er trägt etwas herum. Und das ist Arbeit. Das darf man natürlich nicht tun. Das war für alle gleich sichtbar, vor allem für die Pharisäer. Die Pharisäer hatten die Vorstellung, wenn das ganze Volk Israel einmal den Sabbat geschlossen einhält, dann kommt der Messias. Also die Messias-Erwartung ist auch mit dem Sabbat sehr stark verbunden. Und nun trägt er seine Matte, das darf auf jeden Fall nicht sein. Und als sie erfahren, dass Jesus ihn geheilt hat, ist es natürlich auch wieder Arbeit gewesen. Man kann doch nicht einfach am Sabbat jemanden heilen. Das macht ein Arzt und das ist jetzt seine Arbeit. Und das ist nicht erlaubt am Sabbat. Das ist genauso eine Arbeit, wie die Matte herumtragen. Also am Ende dieses Heilungswunders geht alles auf die Übertretung des Sabbatgebotes. Was für ein Schicksal bei diesem Mann. Er liegt 38 Jahre in einer Halle, umgeben von Blinden, von Aussätzigen, von Lahmen. Was für ein Leid, was für ein Elend. Und diesen Mann, den fragt Jesus, willst du gesund werden? Eine vollkommen überflüssige Frage. Wenn einer 38 Jahre lang an diesen Ort kommt und darauf wartet, dass er irgendwie in dieses Wasser kommt, gesund werden will, und dann kommt jemand und fragt diese Frage, willst du gesund werden? Hätte sich Jesus diese Frage eigentlich sparen können? Natürlich, selbstverständlich. Deshalb ist er hier. Er will gesund werden. Aber ist es wirklich so? Wie schon gesagt, eigentlich hat er gar keine Chance. Er selber spricht es ja auch aus. Er hat keine Chance, dass er das Wasser erreicht, um dann so ein solches mystisches Wunder auch zu erleben. Ja, genau das will ich. Gesund werden, endlich gesund werden, das wäre eigentlich der Sehnsuchtsschrei, der aus ihm herausbrechen müsste. Aber anstelle dessen erklärt er ganz umständlich, dass er keinen Menschen hat, der ihm helfen könnte. Ganz fixiert, ganz festgelegt ist er auf dieses scheinbare Heilwasser im Teich Bethesda. Offenbar ist schon jemand da gesund geworden, hat ein solches Bad genommen an diesem besonderen Quellwasser. Die Geschichte hat Kreise gezogen und so haben sich immer mehr Kranke hier eingefunden. Ein Siechenlager umgibt diese Deichanlage mit ihren 5 Säulenhallen, in denen sich die Kranken jetzt drängen und sich sozusagen an den allerletzten Strohhalm hängen, den sie haben. Wenn dann der Erste hineinkommt, so habe ich es ihnen erzählt, dann ist er geheilt. Auf diese Geschichte, auf diese Erzählung baut der Gelähmte letzter Strohhalm. Wenn er doch als Erste ins Wasser steigen könnte, wenn es doch so weit käme, dass er in diesen Genuss kommen würde. Auch unter den Kranken und den Elenden gilt noch das Gesetz der Welt, dass sich jeder selber der Nächste ist. Ich muss der Erste sein, der da hinkommt. Ich muss mit allen mir verfügbaren Kräften das irgendwie schaffen, kriechen, trocken zum Wasser zu gelangen, nicht, dass schon längst ein anderer vor mir dran ist. Vielleicht hat er auch schon einige gescheite Versuche hinter sich, aber er gibt nicht auf, auch wenn es ein aussichtsloses Unterfangen ist. Er klagt jetzt Jesus die Ohren voll. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hineinkomme, steigt ein anderer hinein. Eine traurige, eine erschütternde Antwort auf die Frage von Jesus. Ich habe keinen Menschen. Das ist eine schlimme Erfahrung. Ich habe keinen Menschen. Ob jung oder alt, allein gelassen, bin ich mit meiner Not. Das ist ganz und gar eine soziale Isolation, die er durchlebt. Und wie oft ist es auch unter uns so, dass wir eine solche Isolation erfahren? Ich habe keinen Menschen, mit dem ich leben kann. Ich habe keinen Menschen, der mich besucht. Ich bin allein. Ich habe keinen Menschen, der mich versteht. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich habe keinen Menschen, der mir glaubt. Ich habe keinen Menschen, der mich braucht. Ich habe keinen Menschen, der mich liebt. Das alles steckt dahinter. Ich habe keine Menschen. Eine erschütternde Feststellung. Und dieser Satz ist eine Aufforderung an uns alle, doch die Augen, die Ohren offen zu halten, zu prüfen, ob nicht auch in unserer Nähe Leute leben, die keinen Menschen haben, die vielleicht nicht einmal mehr diesen Hilferuf formulieren können. Jesus wendet sich jetzt genau diesen Menschen zu, obwohl er gar nicht weiß, dass das Jesus ist. Es ist interessant, dass Jesus überhaupt einen Abstecher in dieses Siechenlager macht. Er ist auf dem Weg in den Tempel. Dass er an den Kranken vorbeigeht, hat ja bedeutet, dass er sich selber unrein gemacht hat. Ab diesem Zeitpunkt darf er gar nicht mehr in den Tempel gehen. Er ist also am Deich Bethesda bei den Ausgestoßenen, bei den Zurückgelassenen. Und er hat keine Angst, keine Scheu vor Verunreinigung, keine Berührungsängste. Die nächste Übertretung, die sich Jesus leistet. Denn er trifft ja den Geheilten dann im Tempel. Er geht trotzdem in den Tempel. Obwohl er es eigentlich nach dem jüdischen Gesetz nicht mehr tun hätte dürfen. Er hilft einem dieser Kranken, dieser Isolierten heraus aus seiner Not. Und in der Nachfolge, im Glauben an Jesus, da soll uns daran ein Beispiel dienen. Zeichen und Wunder auch in unserem Leben. Es ist eine Aufgabe von uns Christen und Christen, solche Leute aufzuspüren, die sich ganz alleine fühlen. Die sollen unsere Nächsten werden. Die Lehrstelle sollen wir ausfüllen, die vielen Menschen an ihrer Seite ersetzen. Wie aber sieht nun die Hilfe aus, die Jesus den Kranken bietet? Dass mit Jesus der Heiland, der Sohn Gottes vor ihm steht, das weiß der Kranke ja nicht. Er hat nur den Blick für das heilende Wasser, für die scheinbar einzige und letzte Möglichkeit, die ihm noch bleibt, damit ihm geholfen wird, wenn er rechtzeitig in das sprudelnde Wasser hineinkommt. Jesus löst nun aber nicht sein Inkognito auf, er könnte ja auch sagen, ich bin Jesus, der Heiland, ich kann dir helfen. Nein, das macht er nicht. Als die Schriftgelehrten später den Geheilten fragen, wer ihn gesund gemacht hat, dann kann er ja nicht einmal Auskunft geben, also dieses Inkognito bleibt erhalten. Jesus fängt aber auch keine grundsätzliche Diskussion an, ob der Kranke mit dem Heilungsbad vielleicht auf das falsche Pferd setzt, ob das nicht ein eher mystischer Glaube ist, der nicht so ganz korrekt ist, eine seltsame Vorstellung von dem Wunderwasser herein. Er macht ihn gesund. Und Jesus braucht dazu nicht das Wasser aus dem Teich Bethesda. Er selber ist das Wasser des Lebens. An der Stelle, da schwingt sozusagen das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen hinein in dieses Heilungswunder. Was sagt Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen? Zwei Verse in der Rückblende, aus Johannes 4. Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Weil er von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich ins ewige Leben fließt. Nicht nur Gesundung, nicht nur Leben, sondern ewiges Leben. Jesus, die Quelle des Lebens. Und genau das erlebt nun der Kranke am Deich Bethesda ganz und gar abseits von den vermeintlichen Heilwassern. Jesus sagt einfach den Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und genau das passiert dann auch. Der Kranke wird gesund, er steht auf, nimmt sein Bett, seine Matte, geht seine Wege. Heilung durch das Wort Jesu. Heilung durch Gottes Kraft. Neue Schöpfung. 38 Jahre. Es ist interessant, dass die 38 Jahre so genau überliefert werden, so genau genannt werden. Und es gibt nichts in der Bibel, was nicht irgendwie einen Sinn hat. Das hat einen tieferen Sinn. Denn die gleiche Zeit wird im 5. Buch Mose genannt für die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Wir gehen immer von 40 Jahren aus, aber die 40 Jahre sind eigentlich so eine gerundete Angabe. Und die genaue Angabe sind 38 Jahre. In 5. Mose 2, Vers 14, da heißt es, die Zeit aber, die wir von Kadesh Barnea zogen, bis wir durch den Bach Sered kamen, betrug 38 Jahre, bis alle Kriegsleute aus dem Lager gestorben waren, wie der Herr ihm geschworen hatte. Nachdem die Kundschafter zurückgekommen waren, war große Verunsicherung. Sollen wir in dieses von Gott zugesprochene, gelobte Land hineinziehen? Sollen wir es erobern? Die Kundschafter haben kalte Füße bekommen, bis auf zwei. Kaleb und Josua, die waren fest entschlossen. Da können wir hineingehen, in der Kraft Gottes kann das geschehen. Aber die anderen waren vorsichtig, haben gesagt, das sind starke Leute, die haben gute Waffen und das wird nicht so einfach gehen. Und dieser Zweifel hat dann bewirkt, dass das Volk Israel 38 Jahre in der Wüste umhergezogen ist. Bis alle, die diese Zweifel hatten, gestorben waren. Erst dann, wie es hier steht, dass alle Kriegsleute aus dem Lager gestorben waren, wie der Herr ihnen geschworen hatte, erst dann konnte Josua dann das Volk Israel in das gelobte Land bringen. Das fehlende Vertrauen auf Gott ist nach 38 Jahren endgültig geheilt, könnte man sagen. Es ist überwunden. Das fehlende Vertrauen auf Gott. Hier lernt der Kranke nach 38 Jahren endlich die vollkommene Heilung durch den Messias, durch den Heiland kennen. Und er merkt zunächst mal nicht mehr. Echte Heilung gibt es nur bei Jesus. Und diese Heilung betrifft viel mehr als eine Befreiung aus einer Notlage, das Gesundwerden nach einer schweren Krankheit. Denn es muss ja auffallen, dass in den Säulenhallen um den Teich Bethesda viele Kranke, viele Blinde, viele Lahme, viele Ausgezehrte lagen, das geballte Elend, aber nur einen oder diese vielen kann diesen Ort des Elends dann verlassen. Die vielen anderen bleiben zurück, sind nicht geheilt. Ja, insgesamt haben wir 7, vielleicht auch 8 Wunderberichte im Johannesevangelium aufgenommen. Vielleicht dürfte ich eigentlich dieses Wunderhandeln Jesu. Offenbar sieht Jesus es nicht als seine Aufgabe an, jeden Kranken, jeden Elenden zu heilen, die Krankheit wegzunehmen. Das wäre ein Missverständnis. Die helfende Hand Gottes, das helfende Handeln, das Menschen entgegengebracht wird, hat man kein Anrecht darauf, dass Gott alle gesund macht. Man hat auch kein Anrecht darauf, dass es einem hier in diesem Leben bombig gut geht. Dass Gott für ein gutes Leben ohne Krankheit, ohne Leid zu sorgen hätte, eben ganz und gar nicht. Aber mit diesen Wunderberichten, wie eben auch dem Wunder am Teich Bethesda, da macht Johannes deutlich, dass das Wirken von Jesus viel umfassender, viel deutlicher, viel weitläufiger ist, als einfach nur jemanden gesund zu machen. 7, so sagt man ja auch, ist die Zahl der Vollkommenheit. Ja, vielleicht steht das auch mit dahinter, dass die 7 Wunderberichte auch das zum Ausdruck bringen sollen, dass Jesus, wenn er jemanden heilt, ganz gesund machen möchte. Im Gespräch mit dem Geheilten, als Jesus ihn später im Tempel trifft, da macht Jesus nochmals unmissverständlich klar, was er eigentlich bewirken wollte. Jetzt weiß der Geheilte auch, wen er vor sich hat, Jesus. Und auch bevor der Geheilte etwas sagen kann, ergreift Jesus das Wort und deutet, was er gerade gemacht hat. Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. So übersetzt das Luther. Darum also geht es im Eigentlichen um unsere Sünde, um unsere Vergebung, um unsere Schuld vor Gott. Das macht heil. Das macht gesund für Gottes Ewigkeit. Und das ist viel mehr als die leibliche Gesundheit. Wie bei dem Beispiel aus unseren Tagen in Ostafrika. Der Geheilte wird irgendwann sterben. Und dann ist seine Gesundheit, die er erlangt hat, auch verloren. Das Eigentliche, das Wichtigere ist die Sündenvergebung, ist das ewige Leben, dass ich nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Und schließlich hier muss uns bewusst werden, es gibt also noch Schlimmeres als 38 Jahre krank zu sein. So schön, dass es noch immer sein mag. Noch viel, viel schlimmer ist es, die Ewigkeit bei Gott zu verlieren. Für immer von Gott getrennt zu sein. Durch unvergebene Schuld im Leben. Wie sagt es Bischof Festor Kevenghiere nach dem Heilungswunder, wie im Neuen Testament, wir freuen uns nicht nur über seine gesunden, geheilten Beine, denn eines Tages wird er dennoch sterben müssen, sondern das Wunder seines neuen Lebens, das größte Wunder überhaupt. Schon lange lebte sie in einem Alten- und Pflegeheim. Seit über 40 Jahren konnte sie ihr Bett nicht mehr verlassen. Für alles, für jede Kleinigkeit brauchte sie Hilfe von anderen Menschen. Das Faszinierende aber war, dass sie trotz ihres Zustandes nicht verbittert und auch nicht vereinsamt war. Ganz im Gegenteil. Sie wirkte sehr lebendig, interessiert und dem Menschen zugewandt. Manchmal sagte sie, Hauptsache ich habe Jesus, er verlässt mich nicht. Und da war zu spüren, wie Jesus ihr Kraft schenkte, jeden Tag neu, dass sie mit ihrer Krankheit auch leben konnte. Ja, Gesundheit ist wichtig. Lieber gesund und reich als krank und arm, selbstverständlich. Trotzdem, Gesundheit ist ein großartiges Geschenk, aber es ist eben nicht das Wichtigste im Leben. Krankheit ist schlimm, das kann einem furchtbar zusetzen. Aber Krankheit, auch durch die Krankheit, ist nicht das Schlimmste. Es ist nicht das Schlimmste. Schlimmer ist es, von Gott auf ewig getrennt zu sein. Die Sünde. Deshalb nicht Hauptsache gesund, sondern eben Hauptsache Jesus. Die jüdischen Gelehrten haben am Ende noch einen Nebenschauplatz eröffnet, der eigentlich zum Hauptschauplatz wird. Sie führen das Ganze auf einen Nebengleis und gehen damit der Heilung aus dem Weg. Sie gehen damit genau diesen Hintergrund aus dem Weg, dass etwas Schlimmeres passieren könnte, nämlich auf ewig verloren zu gehen. Sie führen das Ganze auf ein Nebengleis. Sie führen das Ganze in die Richtung der Gebotserfüllung, Sabbatgebot. Darf man am Sabbat heilen? Ist das nicht Arbeit? Entheiligt das nicht die Schöpfungsruhe? So fragen sie. Natürlich darf man am Sabbat heilen. Auch das ist eine gängige jüdische Auslegung. Das Leben geht immer vor. Nur was uns aus dem Tod ins Leben bringt, das soll am Sabbat den Vorrang haben. Genau dazu hat Gott den Sabbat ja auch eingesetzt. Den letzten, den vollkommenen Schöpfungstag, auf das alles hinzieht. Auf eine vollkommene Schöpfung, Ewigkeit. Und weil Jesus menschliche Tabus bricht und die von Menschen gemachten Gesetze missachtet, setzt sich jetzt die religiöse Oberbehörde in Israel in Bewegung und setzt Jesus auf den Verfolgungsindex, damit uns das nicht passiert, damit wir Jesus nicht verkennen, ist es die Hauptsache, dass die Hauptsache auch immer die Hauptsache bleibt, nämlich, dass Jesus rettet zum ewigen Leben. Das ist das Entscheidende. Jesus ist gekommen, um uns an Sünde und Schuld erkrankten Menschen, die in der Wüste des Lebens umkommen und vom gelobten Land ausgeschlossen sind, heimkommen dürfen und ewiges Leben finden können in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist der eigentliche Sinn von diesem Heilungswunder am Teich Bethesda. Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. So viel zum ersten Wunder heute Abend. Jetzt machen wir ein bisschen Pause und dann kommt das zweite Wunder, die Blutvermehrung. 5 Minuten reichen uns, denke ich. Bis 9:15 Uhr, dann darf der Jens übernehmen.